Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und Verführer, herzlich willkommen hier aus dem FF-Podcast-Studio mit einem Spezial zu den Gemeinderatswahlen 2025. Heute Morgen bei uns zu Gast waren bereits die EURAG-Forscherin, Politikwissenschaftlerin Verena Wistaler und unsere FF-Redakteurin Silke Hinterwaldner. Mit ihnen haben wir darüber gesprochen, also wie in den größten Südtiroler Gemeinden, also in Bozen, Meran und Bruneck gewählt wurde, wie die Wahlbeteiligung bei den Gemeinderatswahlen ausfiel, aber auch welche Überraschungen es vor allem in den kleineren Gemeinden in Südtirol gab. Hier bei mir nun zu Gast und es ist kurz vor 10, 9.50 Uhr ist es, hier bei mir zu Gast ist Günter Palaver, Politikwissenschaftler, Politologe, emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck. Er ist Autor dieses Magazins, also unseres Magazins FF, und er ist auch am Institut für vergleichende Föderalismusforschung an der EURAG tätig. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Herr Palaver.
Die Freude liegt ganz bei mir auch.
Herr Palaver, werfen wir einen Blick auf die SVP. Die SVP war ja die einzige politische Kraft, die in allen 111 Gemeinden ein Angebot gemacht hat. Sie ist überall mit einer Liste angetreten und sie stellt insgesamt 102 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in unserem Land. Herr Palaver, kann die SVP mit ihrem Ergebnis zufrieden sein?
Ja, insgesamt, glaube ich, kann die Volkspartei mit dem Ergebnis zufrieden sein. Das, was insgesamt interessant ist, nach meiner Ansicht, ist Folgendes. Es gibt ja, also die Städte, die großen Städte in Südtirol sind, also nach dieser Wahl jetzt und nach der Stichwahl in Meran, wahrscheinlich alle, eben wenn sie von der Volkspartei dominiert, außer die Landeshauptstadt in Bozen. Also Meran schaut es also für die Volkspartei nicht schlecht aus. In der Zwischenzeit, wie gesagt, ist ja auch Leifers letztes Jahr gewählt worden und auch Leifers. Auch dort stellt also die Volkspartei den Bürgermeister, obwohl ja die deutschsprachige Bevölkerung nur 30% ausmacht. Also insgesamt die großen Zentren hat ebenfalls die Volkspartei in der Hand und das ist also für die Volkspartei sicherlich ein wichtiges Ziel gewesen.
Sie haben Meran angesprochen, Katharina Zeller, sie kam ja auf 33% der Stimmen und hat sogar mehr Stimmen als der amtierende Bürgermeister Dario Dal Medico erreicht. Was sagt uns, dass die Zahl der Gemeinden, in denen die SVP das Sagen hat, seit Jahrzehnten mittlerweile konstant bleibt?
Naja, das hängt natürlich tatsächlich damit zusammen, dass die Volkspartei eine klassische Bürgermeister-Bürgermeisterinnenpartei ist. Das hängt damit zusammen, dass natürlich also die Kontinuität dieser politischen Ämter auch eine gewisse Garantie abgibt, dass man eben diese Gemeinden auch dominiert und offensichtlich auf kommunaler Ebene sind natürlich also weder sehr große ideologische Auseinandersetzungen gegeben, sondern eben da geht es um die Dinge vor Ort und offensichtlich ist die Verwaltung in vielen Gemeinden, die von der Volkspartei verwaltet wird, gar nicht so schlecht. Also offensichtlich sind die Bürger und Bürgerinnen mit der Verwaltungstätigkeit der Volkspartei zufrieden, auch wenn also eben die Wahlbeteiligung zurückgeht und wenn auch der Konsens vielleicht der Volkspartei, diese Zahlen haben wir noch nicht, der Konsens insgesamt vielleicht etwas zurückgeht, aber im Wesentlichen Konstanz, Kontinuität, was also die Dominanz der Volkspartei auf kommunaler Ebene betrifft.
In einem Fünftel der Gemeinden ist ja nur die SVP angetreten. Ist das denn problematisch für die Demokratie in unserem Land?
Na, problematisch natürlich insofern, als wir wissen, Demokratie ist Wettbewerb. Und Wettbewerb bedeutet, dass eben mehrere Bürgermeisterkandidatinnen und mehrere Listen sich um eben die Mandate in einer Gemeinde bewerben. Wir sehen eben, dass wo Wettbewerb fehlt, da geht die Wahlbeteiligung zurück, nicht nur im Durchschnitt von eben 60%, wie eben am Sonntag definitiv festgestellt, sondern noch weiter zurück. Und wir sehen eben auch, dass es ohne Wettbewerb, da nehmen also die ungültigen und die weißen Stimmen, die in den ungültigen enthalten sind, nehmen zu. Also das ist gewissermaßen ein stiller Protest der Wählerinnen. Insbesondere in kleineren Gemeinden gibt es ja vielleicht nach wie vor diese soziale Kontrolle. Man geht zur Wahl, aber man drückt sich eben in einer Proteststimme aus, indem man zwar wählt, aber eben weiß abgibt oder eben ungültig wählt. Das ist also eine Konsequenz. Mhm. Und natürlich, die Konsequenz besteht auch darin, dass es dann keine Kontrolle gibt oder jedenfalls eine reduzierte Kontrolle. Denn die Opposition ist ja nicht nur hier, um der Mehrheit also Schwierigkeiten zu machen, sondern Opposition bedeutet eben auch Kontrolle, auch also eine positive Kontrolle im Sinne von also Gegenvorschläge. Die Bürger und Bürgerinnen müssen wissen, sozusagen, was es für Alternativen gibt. Und insofern ist das bei diesen Listen oder bei diesen Dörfern, wo wir nur eine Liste haben, eben ein Manko. Und insofern kann man durchaus sagen, dass hier es ein gewisses Defizit an Demokratie durchaus gibt.
Ja, Sie sprechen hier dasselbe Thema an. Das hat ja Silke Hinterwald noch vorhin auch angesprochen. Ihr ist aufgefallen, dass in gleich drei Gemeinden, wo es nur einen Kandidaten gab, sehr viele ungültige Stimmen gab. Zum Beispiel in Abdei, dort gab es 48% ungültige Stimmen. In Barbian waren es 46% und im Vintel waren es 45,6%.
Ja, wenn diese Zahlen stimmen, dann ist das natürlich eklatant. Das ist doch ein eindeutiger Protest der Wählerinnen, dass es eben keinen Wettbewerb gibt. Ja, und wenn es nicht gerade 40% sind, dann gibt es viele Gemeinden, wo eben es also etwas weniger ist, aber trotzdem eine so sehr hohe Anzahl, ein sehr hoher Prozentsatz an Stimmen, die gewissermaßen also ins Leere gehen.
Wann ist denn eine Stimme ungültig?
Eine Stimme ist ungültig, wenn der Wählerwille also nicht genau nachvollziehbar ist oder wenn man beispielsweise bei der Vorzugsstimmenabgabe Kandidaten auf diese Liste gibt, die nicht der Liste angehören, dann wäre die Stimme also ungültig. Es ist auch ungültig, wenn man beispielsweise also den gesamten Wahlbogen mit also durchstreicht, also sämtliche Listen durchstreicht, oder beispielsweise, wenn man also ein Schimpfwort auf diese Wahllisten schreibt, wie das auch immer wieder der Fall ist, wenn also die Leute ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Nicht ungültig wären beispielsweise Vorzugsstimmen, aus denen man letztendlich dann doch also den Namen, den Kandidaten, die Kandidatin also eruieren kann, wenn beispielsweise jemand also Brunello heißt und dann steht meinethalben Brunetti, dann könnte man sich also durchaus vorstellen, dass die Wahlkommission sagt, ja, es ist also durchaus also diese Person, die also gewählt worden ist.
Es muss aber klar erkennbar sein und ein Problem gibt es meist dann, wenn es auf einer Liste zwei Kandidaten gibt mit demselben Nachnamen zum
Beispiel. Ja, da muss man natürlich den Vornamen dazu schreiben. Und wenn das nicht der Fall ist, ist also diese Vorzugsstimme ungültig.
Ja, und das war in diesen drei Gemeinden jetzt nicht der Fall. Also das war nicht die Thematik. Also vielmehr ist es wohl als Protest zu verstehen.
Eindeutig.
Herr Pallava, in 5 Gemeinden hat die SVP ja Listen mit einem kleinen Edelweiß erlaubt, in Aldein, in Deutschnofen, in Klausen, in Mühlbach und in Atschaps. Ist das denn ein Zeichen der Öffnung?
Nein, das gibt es in der Volkspartei seit eh und je. Ist in jenen Dörfern ersichtlich, wo es mehrere Fraktionen gibt und jede Fraktion möchte natürlich eine eigene Liste haben. Das ist also eine lange Tradition bei der Volkspartei. Wenn es um diese Aufteilung nach Fraktionen geht, das kleine Edelweiß wurde auch in der Vergangenheit von unterschiedlichen Interessensgruppen innerhalb der Volkspartei eingefordert. Da ist die Volkspartei in der Zwischenzeit sehr vorsichtig. Schon Maniago war hier also eher dagegen. Gibt es eigentlich also bei diesen Wahlen nicht mehr. Das sind nur die einzelnen Fraktionen mit diesem kleinen Edelweiß. Denken wir Aldein, Radein. Das ist also eine unterschiedliche Liste, aber aus derselben Partei.
Sprechen wir über die Bürgerlisten. Früher waren die Bürgerlisten oder auch die Freiheitlichen in den Gemeinden angetreten, um Oppositionsarbeit zu machen, also die Kontrolle der Mächtigen. Das war lange das erklärte Ziel. Heute erheben fast alle Bürgerlisten den Anspruch zu regieren oder zumindest zu mitzuregieren. Also sie wollen ganz einfach keine ständigen Neinsager sein, sondern sie wollen gestalten. Haben Sie sich, also diese Bürgerlisten, die vergangenen Jahre an der Regierung waren, haben Sie sich im Regieren auch wirklich bewiesen?
Ja, das hängt natürlich von Dorf zu Dorf ab und ist unterschiedlich zu bewerten. Das, was bei den Bürgerlisten vielleicht also zu sagen ist, aber das gilt nicht nur für die Bürgerlisten, sondern für die Parteien, die also jetzt kandidiert haben. Insgesamt, es gibt ein großes Problem der Rekrutierung. Immer weniger Leute sind bereit, sich auf kommunaler Ebene zu engagieren, indem sie sich also auf die aufstellen lassen. Und das hat also zu veritablen Problemen, insbesondere bei kleineren Bürgerlisten geführt, die dann auch nicht mehr angetreten sind. Und andere, auch Parteilisten, sehen wir, wenn wir also die Gemeinden also durchgehen, dass also früher wurden die Anzahl der Kandidaten und Kandidatinnen voll ausgeschöpft. Das ist heute vielfach nicht mehr der Fall. Das ist nicht nur ein Problem in Südtirol, sondern das ist insgesamt ein Problem in Europa, dass also hier, ich denke beispielsweise an die Schweiz als Paradebeispiel der Demokratie und der Partizipation, auch dort gibt es Probleme mit der Rekrutierung des politischen Personals.
Ja, Sie sprechen die Probleme mit der Rekrutierung an, aber jetzt möchte ich schon auch einmal, würden Sie sagen, dass in manchen Gemeinden auch aber erkennbar wird, dass sobald eine Oppositionspartei am Regieren ist, dann wird es schwierig, diesen Wahlerfolg noch einmal zu wiederholen, weil sie sich beweisen musste. Das sehen wir auch, wenn wir jetzt mal zum Beispiel an die Grünen in Deutschland denken zum Beispiel.
Ja, grundsätzlich tritt ja jede Liste, jede Partei an, um zu regieren. Das ist ja an und für sich die Logik eines Wettbewerbs auch. Niemand tritt an, um von vornherein nur in der Opposition zu bleiben. Aber natürlich, Bürgerlisten haben nicht immer diese Chancen, auch zu regieren. Ja, an der Regierung beteiligt zu sein, bedeutet natürlich, Verantwortung zu übernehmen. Und vielfach werden dann diese Regierungsparteien auch bestraft. Und das trifft natürlich auch für die Bürgerlisten zu. Und insofern unterscheiden sich dann die Bürgerlisten nicht mehr von den klassischen Parteien, weil sie eben im selben Boot sind. Wie das in Südtirol nun im Detail aussieht bei diesen Wahlen, das kann ich nicht sagen, weil ich mir die Daten noch nicht angeschaut habe. Wäre interessant zu sehen, ob es tatsächlich hier ebenfalls zu einer Abstrafung von Bürgerlisten kommt, wo eben diese Bürgerlisten mit an der Regierung gewesen sind.
Ein Trend, der bei diesen Gemeinderatswahlen ja auch zu beobachten war, sind die sogenannten Einheitslisten, bei denen also die SVP bereits vor den Wahlen mit den Bürgerlisten kooperiert hat, wie etwa in Gais oder in Niederdorf. Ist das aus Ihrer Sicht ein Zeichen für eine Entpolitisierung der Gemeindepolitik?
Ja und nein. Also diese Einheitslisten, das ist gewissermaßen der Wunsch nach Harmonie. Aber Demokratie ist nicht Harmonie. Demokratie ist an und für sich eben immer bedeutet Wettbewerb. Und man kann natürlich sagen, also der Wettbewerb verlagert sich in die Einheitslisten, wo es dann von den Kandidaten und Kandidatinnen abhängt. Aber grundsätzlich bin ich eher skeptisch, was diese Einheitslisten betrifft, weil eben hier Wettbewerb wegfällt. In Niederdorf, wenn ich mich recht erinnere, gab es also wirklich das Rekrutierungsproblem dieser Bürgerliste. Es gibt auch die Einheitsliste in St. Ulrich, die aber dann nicht mehr eine Einheitsliste ist, weil auch andere Parteien und Listen kandidiert haben. Also ich glaube, dass also dieser Trend hin zu den Einheitslisten, der wird sich halt, ist nie groß gewesen und wird sich auch in Zukunft nicht gerade etablieren.
Sie sprechen es an, Niederdorf, also dort hat übrigens Günter Wiesdaler, also von der Einheitsliste gemeinsam für Niederdorf, hat 588 Stimmen auf sich vereinen können. Sprechen wir über ein anderes Thema, ganz grundsätzlich, Herr Pallava. Kann man denn sagen, dass in kleinen Gemeinden vor allem oft die Persönlichkeiten mehr zählen als die Partei?
Das kann man so sehen, tatsächlich, also in kleineren Gemeinden ist auch die Wahlbeteiligung in der Regel immer größer. Man kennt die Leute, das ist wichtig. Und da komme ich vielleicht auf ein Thema zu sprechen, das man ganz allgemein andocken könnte. Nämlich also, die Gemeindewahlen unterscheiden sich von anderen Wahlen auf höherer Ebene, Landtagswahlen, Parlamentswahlen, EU-Wahlen, durch drei Elemente. Nämlich die Frage der Nähe, die Frage der Identität und die Frage des Vertrauens. Nee, weil wir als Bürger und Bürgerinnen und umso mehr in den kleineren Gemeinden die Institution Gemeinde kennen. Wir wissen, was das Gemeindeamt ist. Wir wissen also, wer die Beamten und Beamtinnen sind. Wir wissen, wer die Gemeinderäte und Gemeinderätinnen sind, vom Bürgermeister, Bürgermeisterin. Selbstverständlich. Wir wissen aber auch, wir kennen uns besser aus, was die Politikfelder betrifft, weil wir eben das Territorium, das Gebiet kennen. Und wir kennen auch die politischen Prozesse besser, die für uns eher nachvollziehbar sind, als wenn wir etwa einen politischen Prozess im parlamentarischen Raum etwa Italiens uns ansehen müssten und von der EU ganz zu schweigen. Also dieser Faktor Nähe ist sozusagen ein großer Vorteil für die Bürger und Bürgerinnen, weil sie eben die Institution Gemeinde kennen. Auch die Frage der Identität ist wichtig, weil eben Identität bedeutet also diese emotionale Bindung zur Gemeinde und diese soziale Integration in der Gemeinde, die auf kommunaler Ebene höher ist als auf Landtagsebene und dann eben auf Staatsebene. Sorry. Und das größte Problem haben wir mit dem Vertrauen. Vertrauen ist eine zentrale Komponente jedes politischen Systems, auch jeder Gesellschaft. Und wir sehen, dass also das Vertrauen in die politischen Parteien nach wie vor im Keller ist. Gerade lässt sich eine Statistik in Italien, eine Umfrage, nur 9% der Bürger und Bürgerinnen haben Vertrauen in politische Parteien. Wir sehen auch, dass das Vertrauen beispielsweise in den Landtag und ins Land höher ist als bei den Gemeinden. Das ist also ein Trend, der für die Gemeinden also die Alarmglocken klingen lassen müsste. Und insofern hatte man in der Vergangenheit immer gesagt, also die Gemeinde ist die Wiege der Demokratie, stimmt auch, heute könnten wir sagen, ist vielleicht der Rettungsanker der Demokratie, aber wir sehen, dass eben der Faktor Vertrauen auch in die Gemeinden rückläufig ist und das ist sozusagen, wenn wir das im allgemeinen Sinne uns ansehen, doch, und das bedeutet natürlich auch, weniger bei den kleinen Gemeinden, aber bei den größeren Gemeinden ist das Vertrauen eben in die Parteien und die Listen noch geringer als bei den kleineren Parteien.
Mhm. Herr Palaber, sprechen wir über Bozen, Südtirols größte Gemeinde. Dort wird es am 18. Mai, wie zu erwarten war, bereits eine Stichwahl geben. Claudio Corrati von Mitte Rechts wird gegen Juri Andriolo antreten von Mitte Links. Corrarati kam auf 36,3% der Stimmen, also knapp 10% mehr als Juri Andriolo. Hat sie dieser deutliche Vorsprung von Corrarati überrascht in Bozen beim ersten Wahlgang?
Hat mich nicht überrascht, weil er letztendlich das Wählerpotenzial, das Reservoir seiner Wähler und Wählerinnen fast ausgeschöpft hat. Das ist bei Andriolo nicht der Fall. Dort gibt es also du hast noch Potenziale, die tendenziell also ihn unterstützen werden. Ja, in Bozen kommt es sicherlich auf zwei Parteien drauf an, nämlich auf die Südtiroler Volkspartei und auf die Zentrumspartei von Gennacaro. Es kommt darauf an, wohin sich also diese beiden Parteien orientieren werden. Entweder mit links oder mit rechts. Bei der Volkspartei gehe ich davon aus, ja, dass sie also keine eindeutige Position einnehmen wird oder dass sie keine Stimmenabgabe also ventilieren wird. Sie werden also nicht sagen, wählt Mitte rechts oder Mitte links. Bei Gennacaro könnte ich mir es ebenfalls vorstellen, allerdings bei Gennacaro kann man davon ausgehen, dass die Wählerschaft tendenziell eher Mitte rechts wählt, das sind immerhin also 10%, nicht wenig. Es wird knapp werden, also ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen, dass sämtliche Wähler und Wählerinnen der Volkspartei nun also Corrarati wählen, da sind doch einige Parteien dabei, bei denen es bei etlichen VolksparteiwählerInnen also heraufstößt. Also die Partie ist nach meiner Ansicht noch etwas offen.
Ja, natürlich, Claudio Corrarati ist der Mitte-Rechts-Kandidat und dort sind Fratelli d'Italia, es ist die Lega, Forza Italia, das sind natürlich alles Parteien, die nicht alle SVP-Wählerinnen und Wählern wählen werden. Die Frage ist, wird oder könnte es sein, dass die SVP vielleicht doch noch eine Wahlempfehlung ausspricht und mit Mitte-Rechts geht, als Tribut für die Autonomiereform?
Ist nicht ausgeschlossen. Das kann durchaus sein, dass im Vorfeld dieser Autonomiereform hier eine Absprache gibt. Ja, wenn das der Fall sein wird, ist das natürlich für Corrarati ein großer Vorteil. In der Regel mischt sich also die Landesparteien, die Ortsgruppen eigentlich nicht ein. Aber in diesem Fall geht es natürlich um die Landeshauptstadt und da ist eher zu erwarten, dass es doch Absprachen zwischen Zentrum und eben der Stadt Bozen gibt.
Das starke Abschneiden der Südtiroler Volkspartei in Bozen, hat Sie das überrascht? Also die Südtiroler Volkspartei ist ja in Bozen die stärkste Partei mit 16,1% der Stimmen.
Ja, überrascht. Jetzt, auch bei der Volkspartei in Bozen wachsen die Bäume nicht in den Himmel.
Also, klar, aber Sie haben die Fratelli d'Italia immerhin hinter sich gelassen.
Ja, aber auch
um wenige
Stimmen natürlich, Stimmen. Aber bei den Fratelli d'Italia, mich überrascht eher, dass Fratelli d'Italia nicht stärker abgeschnitten hat, weil letztendlich Fratelli d'Italia nicht nur also in diesem Sog der Nationalpolitik liegt, sondern eben auch in Südtirol selbst durchaus eben eine Präsenz darstellt, die sie bisher noch nicht hatte und zusätzlich hat sie ja gewissermaßen die Lega aufgefressen, also die Stimmen der Lega, die also in Bozen 10% hatten und die Lega hat jetzt,
Genau, die Lega kommt jetzt nur noch auf 5% und hatte vorhin in Bozen 13,2%,
also 2020. Dass hier also Fratelli d'Italia die Lega letztendlich also übernommen hat.
Also Fratelli d'Italia kommt insgesamt eben bei diesen Wahlen auf 15,4% und sie lag noch im Jahr 2020 bei insgesamt 7,7%.
Ja, Fratelli hat sich also letztendlich verdoppelt. Ich hätte mir mehr erwartet, muss ich ehrlich sagen. Aber natürlich, es gibt hier also Listen, die Colorati unterstützt haben, wo sicherlich ebenfalls Stimmen, die sonst also zu Fratelli d'Italia gegangen wären, also in diese Listen gegangen sind. Aber ich muss eben sagen, was also die italienische Wählerschaft betrifft, hat Colorati im Wesentlichen sein Reservoir aufgebraucht. Er braucht jetzt gewissermaßen Unterstützung von außen. Das brauchen beide natürlich, keine Frage.
Sprechen wir über eine Partei. Wir werden heute Vormittag auch noch Sven Knoll, den Landtagsabgeordneten, hier bei uns zu Gast haben in unserem Podcaststudio. Aber sprechen wir jetzt mit Ihnen auch, Herr Pallava, über die Südtiroler Freiheit, sprechen die ja bei den letzten Landtagswahlen im Oktober 2023 einen großen Erfolg feierte. Sie ist nun in 28 Gemeinden mit 189 Kandidaten angetreten. Wird sie in einigen Gemeinden ein zunehmend ernstzunehmender Akteur?
Na, bislang ist das nicht der Fall gewesen, aber man muss natürlich auch sagen, dass die Südtiroler Freiheit jene Partei ist, also die auf kommunaler Ebene nach der Volkspartei die stärkste Partei ist. Das ist einmal festzuhalten. Sie ist also oft auch nur mit einem Kandidaten im Gemeinderat, aber sie ist präsent und die Präsenz ist natürlich, die Visibilität ist natürlich wichtig. Wer nicht also präsent ist und wer nicht also gesehen wird, hat natürlich gleich einen Startnachteil. Also insofern hat die Südtiroler Freiheit sehr wohl darauf geachtet, auch auf kommunaler Ebene präsent zu sein. Ohne dass ich jetzt die Details kenne, aber ich denke mir, dass die Südtiroler Freiheit genauso wie alle anderen Parteien ebenfalls Probleme hatten, Personal zu finden. Und sonst wäre sie wahrscheinlich also in noch mehr Gemeinden angetreten.
Aber immerhin, wenn wir uns zum Beispiel die Gemeinde Philanders ansehen, dort standen auf der Liste der Südtiroler Freiheit sogar mehr Kandidaten als auf der Liste der SVP. Insgesamt 23 Kandidaten kandidierten eben für die Südtiroler Freiheit. Die Frage ist, warum sind die Patrioten jetzt so stark, gerade in so Gemeinden wie Philanders?
Ja, also ich weiß es nicht.
Hat das vielleicht auch damit zu tun, da Rabensteiner, der Landtagsabgeordnete Rabensteiner aus Philanders stammt?
Ja, das ist sicherlich ein Grund. Ich weiß es nicht, ob in Philanders noch eine andere Liste angetreten ist.
Die SVP, also das waren die beiden einzigen Listen.
Aufgrund von Erfahrungswerten können wir sagen, dass also, wenn es keine Alternativen gibt, außer eben die Südtiroler Freiheit, die neben der Volkspartei kandidiert, dann finden wir auf solchen Listen auch Kandidaten und Kandidatinnen, die nicht unbedingt also zum engeren Kreis dieser Partei gehören, auch Leute und auch gewählt werden von Personen, die sonst eigentlich nicht die Südtiroler Freiheit wählen. Aber in der Mangelung von Alternativen an Oppositionsparteien wird in diesem Falle eben die Südtiroler Freiheit gewählt. Das ist also auch ein Vorteil, den solche Parteien eben haben. Aber das bedeutet eben, dass wenn jemand diese Partei wählt, dann kann es durchaus sein, dass sie eben auch auf Landtagsebene dann wiedergewählt wird, wenn man sieht, dass sie auf kommunaler Ebene gut arbeiten. Aber wie gesagt, ja, es gibt Gemeinden, wo sie also auch mit den Kandidaten gut abschneiden und anderen Gemeinden, wo sie vielleicht also niemanden gefunden haben, weil sich eben die Leute nicht mehr engagieren lassen.
Würden Sie aber sagen, dass die Südtiroler Freiheit mittlerweile die Rolle übernimmt, die früher die Freiheitlichen übernommen haben?
Ja, das kann man durchaus sagen, weil ja die Freiheitlichen auch auf Landesebene nicht mehr als eine sehr dominante Partei sind. Wenn wir bedenken, dass sie also früher einmal 6 Landtagsabgeordnete hatten und heute nur noch mit einer vertreten sind, weil ja der zweite aus der Partei ausgetreten ist. Und das sehen wir natürlich auch auf kommunaler Ebene. Die Freiheitlichen sind ja gewissermaßen also fast verschwunden auf kommunaler Ebene. Und eben das Erbe auch der Freiheitlichen hat nun die Südtiroler Freiheit übernommen.
Sprechen wir über die Grünen, Herr Palava. Wir wissen, dass sich die Grünen grundsätzlich bei den Gemeinderatswahlen, vor allem in den Dörfern und Tälern, seit jeher bereits schwer tun. Woher kommt das oder warum tun sie sich dort, gerade in den ländlichen Gemeinden, so schwer?
Ja, die Grünen hatten natürlich in der Vergangenheit ein sehr markantes Profil und deshalb haben sich natürlich viele also nicht also mit dieser Bewegung identifizieren können. Man muss natürlich auch sagen, dass die Grünen sehr oft also auch in Bürgerlisten präsent sind, ohne mit dem eigenen Listenzeichen. Das müsste man natürlich jetzt also im Detail analysieren, in welchen Gemeinden es grüne Listen gegeben hat, die dann in Bürgerlisten aufgegangen sind. Aber ich glaube, die Grünen haben dasselbe Problem wie viele andere Bürgerlisten. Es kommt darauf an, eben welche Themenfelder präsentiert und angeboten werden. Es kommt darauf an, welche Personen man eben findet. Aber mir scheint, dass also die Grünen insgesamt immer davon ausgehen, auf kommunaler Ebene nicht unbedingt mit der eigenen Liste anzutreten, sondern möglichst ein breites Bündnis mit Bürgerlisten einzugehen. Und insofern verschwindet letztendlich das Listenzeichen, die Taube, auf der kommunalen Ebene immer mehr. Aber man müsste nun also sich anschauen, inwieweit sie also in den Bürgerlisten auch vertreten sind. Aber es stimmt, und dazu kommt noch etwas, also dass also Grünen, markante grüne Themen in letzter Zeit also nicht mehr sehr in sind und jedenfalls an Attraktivität verloren haben. Das sehen wir auf Landesebene, das sehen wir auf Staatsebene, das sehen wir auf EU-Ebene. Der Green Deal ist also sozusagen schon halbiert worden. Ja, das spüren natürlich auch die Grünen auf kommunaler Ebene.
Wir sehen aber zugleich auch, dass sich die Grünen in den Städten bzw. in den größeren Gemeinden, in den urbaneren Gemeinden leichter tun, dass sie dort wesentlich mehr Zuspruch bekommen als auf dem Land. Wenn wir uns zum Beispiel ansehen, in Bruneck haben die Grünen bei diesen Gemeinderatswahlen ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Also sie kamen auf Platz 2 mit 16,9% der Stimmen im Vergleich. Also vor 5 Jahren waren es noch 12,4%. Der Stimmen. Und dasselbe ist, oder ein ähnliches Ergebnis gelang den Grünen auch in Eppern. Dort kamen die Grünen ebenfalls auf Platz 2 mit 19,1% der Stimmen und im Vergleich vor 5 Jahren waren es 17,4%. Also warum erfahren die Grünen in den Städten oder in den größeren Gemeinden mehr Zuspruch als auf dem Land?
Wir wissen also von anderen Studien, dass also die Grünen vor allem von einer sozialen Schicht gewählt wird. Das hängt stark mit dem Bildungsniveau zusammen. Und in den größeren Gemeinden ist eben ein gewisser Anteil der Bevölkerung hat ein höheres Bildungsniveau als etwa auf kommunaler Ebene bei kleineren Gemeinden. Und insofern ist das ein großer Vorteil für die Grünen eben in den großen Städten, aber auch in den größeren Dörfern wie beispielsweise Eppern. Also ich gehe davon aus, dass vor allem also hier dieses Bildungsniveau ein wichtiger Faktor darstellt. Und natürlich muss man auch sagen, beispielsweise Bruneck, dort haben die Grünen eine sehr lange Tradition, eine positive Tradition und werden offensichtlich von den Bürgern und Bürgerinnen als sehr seriös und eben als vertrauenswürdig angesehen und deshalb auch gewählt. Und das gilt natürlich auch für Eppern beispielsweise, auch hier gibt es eine gewisse Tradition. Also auch das spielt eine Rolle, weil ja Bürgerlisten und grüne Listen ja auf kommunaler Ebene sehr oft also Eintagsfliegen sind. In diesen größeren Gemeinden können sie auf eine gewisse längerfristige Tradition zurückblicken, aber vor allem, wie gesagt, eben Themenfelder, aber auch das Bildungsniveau ist hier nach meiner Ansicht sehr zentral.
Mhm. Lauter Co-Vorsitzenden der Grünen, Elide Musner-Pizzinini, sollten die Grünen, das meinte sie im Podcast aus der Blase von meiner Kollegin Alexandra Aschbacher, sie meinte dort, dass die Grünen oft sehr viel selbstbewusster sein sollten und weniger perfektionistisch. Stimmen Sie dem zu?
Ja, das ist durchaus eine sehr interessante Feststellung. Ja, perfektionistisch, man versucht natürlich immer 100% zu erreichen, aber das schaffen wir nicht. In der Politik gibt es den Grundsatz des kleineren Übels. Man mag durchaus also jetzt also das Ideal anstreben, aber das Ideal erreicht man nie. Es geht immer nur um eine Annäherung an das Ideal, also insofern durchaus eine pragmatische Einstellung und eben eine gewisse Flexibilität tut sicherlich nicht nur den Grünen gut, sondern allen, die auf kommunaler Ebene aktiv sind.
Mhm. Herr Pallava, insgesamt haben bei diesen Gemeinderatswahlen 3.912 Personen kandidiert. 2020 waren es noch 4.403, also über 400 Kandidaten mehr. Warum ist Gemeindepolitik kein attraktives Betätigungsfeld mehr?
Ja, da wäre ich vorsichtig. Kein attraktives Betätigungsfeld auf der institutionellen Ebene Gemeinderat. Da haben wir gesehen, dass es eben einen Rückgang der Kandidaten und Kandidatinnen gegeben hat, weil man sich natürlich also ja aufgrund dieser immer lockerer werdenden Bindung zu den Parteien nicht mehr so engagiert. Aber wir haben beispielsweise 2016 eine Studie veröffentlicht, wo wir unter anderem auch untersucht haben, das politische Engagement der Bevölkerung Südtirols. Und da sehen wir, dass sich die Bevölkerung durchaus politisch engagiert, und zwar nicht also in der Institution Gemeinde, aber bei unterschiedlichen Politikfeldern. Es gibt ein Thema, das zu bearbeiten ist, die Bürger engagieren sich und die Bürgerinnen. Und insofern also kann man nicht sagen, dass das Engagement in der Politik weniger geworden ist, sondern das Engagement in der Parteipolitik ist weniger geworden. Und das hängt eben stark zusammen mit diesem Erosionsprozess gegenüber den Parteien und den Listen.
Sie meinten gerade vorhin in unserem Vorgespräch, Herr Pallava, dass diese Gemeinderatswahlen vor allem eines gezeigt hätten: Wir müssen etwas am Wahlsystem ändern.
Ja, ich bin überzeugt, dass es an der Zeit wäre, nicht nur ständig darauf hinzuweisen, dass man zur Wahl schreiten sollte, sondern wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern auch Instrumente geben, dass sie tatsächlich ihre Stimme abgeben können. Wir haben also jetzt die Direktwahl der Bürgermeister und Bürgermeisterin. Wir haben damit geglaubt, dass wir eine Aktivierung der Wahl selbst also damit erreicht haben. Ist nicht der Fall. Ich glaube, dass wir einige Punkte doch also hier in Betracht ziehen sollten. Erstens einmal können wir heute 4 Vorzugsstimmen abgeben. Es wäre durchaus überlegenswert, ob wir auch die Möglichkeit zur Kumulierung einführen, nämlich also nicht nur für einen Kandidaten, eine Kandidatin eine Stimme, sondern meinethalben 4 Stimmen auf einen Kandidaten und zwei Stimmen auf jeweils 2 Kandidaten, Kandidatinnen. Aber ich glaube, noch wichtiger wäre vielleicht die Überlegung, dass wir die Möglichkeit des Panaschierens einführen, nämlich, dass die Bürger und Bürgerinnen Kandidaten und Kandidatinnen aus unterschiedlichen Listen zusammenstellen können. Also ich habe 4 Vorzugsstimmen, ich nehme einen Kandidaten aus der Liste A, eine Kandidatin aus der Liste B, eine dritte Kandidatin aus der Liste C und meinethalb eine 4. Kandidatin aus der Liste D. Das ist also das Panaschieren, das ist vielleicht also eine Attraktivität für die Bürger und Bürgerinnen, weil sie auf kommunaler Ebene bei den kleinen Gemeinden ja vielfach um die Person geht und nicht um die Liste oder um die Partei.
Und wie realistisch aber, Herr Pallava, ist die Umsetzung dieses Panaschiersystems?
Nein, realistisch natürlich nicht, weil die Volkspartei beispielsweise kein Interesse hat, dass man auch Kandidaten von anderen Parteien wählt.
Genau.
Aber, wie gesagt, es kommt darauf an, wollen wir die Legitimation eben der Macht also auf breitere Beine stellen, dann müsste die Volkspartei und alle anderen Parteien natürlich hier ein offenes Ohr haben oder eben nicht. Wir sacken gewissermaßen von Wahl zu Wahl um 5% Wahlbeteiligung ab. Aber das, was möglicherweise wirklich alle Parteien unterstützen müssten, das wäre das E-Voting, also eine elektronische Wahl. Das müsste doch also machbar sein. Das gibt es also bereits in vielen Ländern, auch in Italien, in bestimmten Regionen, denken wir an Austria, ist auch möglich. Also hier glaube ich, insbesondere wenn wir also den Wahltermin 4. Mai heranziehen, wo also sehr viele durch also diesen Feiertag 1. Mai sehr viele weg waren, dann nicht mehr zur Wahl geschieden sind wahrscheinlich. Wenn das online ginge, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Wahlbeteiligung doch ansteigt.
Eine abschließende Frage, Herr Pallava. Sie selbst kommen aus dem Unterland. Wie gut haben denn die Italiener abgeschnitten bei dieser Wahl?
Ja, wir sehen erstens mal bei der Wahlbeteiligung, wenn wir die großen Städte ansehen, also Meran, auch Leifert vor einem Jahr, Bozen, dort nimmt also, ist die Wahlbeteiligung unter dem Landesdurchschnitt bei plus minus also 52%. Wir wissen aus anderen Untersuchungen, dass also die italienische Bevölkerung bedeutend weniger zur Wahl schreitet als die deutschsprachige Bevölkerung. Das ist natürlich zu ihrem Nachteile. Wir sehen auch, dass die italienische Bevölkerung in den Gemeinden der Peripherie Südtirols immer weniger präsent ist, aufgrund dessen, dass eben erstens einmal weniger italienische sprachige SüdtirolerInnen dort anwesend sind und zweitens, dass es schwieriger ist, dann eigene italienischsprachige Listen aufzustellen. Ja, das ist also ein Erosionsprozess und ja, das ist also, die italienischsprachige Bevölkerung konzentriert sich im Wesentlichen auf die größeren Städte und größeren Ortschaften. Was doch noch interessant ist, wenn man von der ethnischen Logik absieht, also in Salurn und in Fatten, aber auch in Leifers letztes Jahr, mit einer hohen Anzahl, also einer 60-70%igen Prozentsatz an italienischsprachiger Bevölkerung. Dort gibt es also deutschsprachige Bürgermeister. Die einzige Frau unter den 15, vielleicht 16 BürgermeisterInnen, die also eine Italienerin ist, die ist jetzt ein Pranzul, die also in ihrem Amte bestätigt worden
also
ist.
Also Giorgia Mongillo mit 47,5%.
So ist es.
Ja. Herr Pallava, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Einschätzungen, also welche politischen Auswirkungen diese Gemeinderatswahlen 2025 haben und Ihnen, liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, werden wir heute Vormittag noch weitere Informationen liefern zum Ausgang dieser Wahl und Ihnen wünsche ich bis dahin eine gute Zeit.